HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Der Geistliche soll Schüler über Jahre sexuell
mit Schüler angefasst und gerne mal Schüler mit der nackten Hand den Hintern verprügelt hat.
Die Aufmerksamkeit könnte kaum größer sein. Im Vatikan hat am Morgen eine Konferenz zu den Missbrauchsskandalen der vergangenen Jahrzehnte begonnen.
Wir werden mit der gesamten Kirchenführung weltweit darüber sprechen, wer muss Verantwortung übernehmen, wie wird Verantwortung und Rechenschaftspflicht eingefordert.
Invito a pregare.
Ich bitte für dieses Treffen zu beten, das ich gewollt habe als Akt großer pastoraler Verantwortung angesichts einer der dringenden Herausforderungen unserer Zeit.
Was ich bisher mitbekommen habe von diesem Auftakt: Die Kirche ist ganz bei sich, sie betet, sie konzentrieren sich auf ihr eigenes Tun. Das ist okay, aber sie müssen sich öffnen und sie müssen mit den Betroffenen sprechen, die hier draußen vor der Tür stehen.
Ich möchte so sagen, jede Krise hat auch die Chance auf Neuanfang. Und ich hoffe, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es keinen Weg mehr zurückgeht.
Sie haben ihre Macht missbraucht unter dem Dach der katholischen Kirche. Priester, Ordensleute, Bischöfe. Die einen, indem sie gewalttätig wurden, körperlich, seelisch, sexuell, gegen junge Menschen, die ihnen anvertraut und wehrlos ausgeliefert waren. Die anderen, indem sie wegschauten, indem sie nicht glaubten, was ihnen die Opfer erzählten, indem sie die Verbrechen vertuschten und die Täter deckten, indem sie über diesen Missbrauchsskandal hinwegsahen und hinweggingen und ihm keinen Platz einräumten in ihren Gedanken, Worten und Werken. Jetzt wollen Sie ausführlich wie nie zuvor darüber reden im Vatikan, miteinander und mit den Leidtragenden, der Papst, die Vorsitzenden aller nationalen Bischofskonferenzen und die Chefs wichtiger Kirchenbehörden. Aber reden kann nur die erste Tat sein, weitere Taten müssen folgen. Sich dem Thema Missbrauch zu stellen, ist immerhin kein Tabu mehr in der katholischen Kirche, aber gilt das auch gegenüber den Strukturen, die dem Missbrauch in der katholischen Kirche Vorschub leisten? Werden kirchliche Hierarchie und Machtentfaltung, wird das Amtsverständnis der Geistlichkeit samt Pflichtzölibat weiterhin Tabu sein? Oder werden die Verantwortlichen endlich alles tun, damit Missbrauch in der katholischen Kirche möglichst verhindert, auf jeden Fall aber offengelegt und bestraft werden kann? Unter den Talaren, Missbrauchskonferenz im Vatikan, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir müssen weit zurückgehen, um ihn beginnen zu können, diesen Tag, denn nicht nur die Verbrechen, um die es geht, haben eine Geschichte, die weit zurückreicht. Nein, auch dass solche Verbrechen stattgefunden haben, ist leider schon lange nichts Neues mehr. Tilman Kleinjung mit einer Chronologie.
Fast immer waren seine Opfer Jungen aus der Grundschule. Einer war erst 4 Jahre alt. Das sind die ersten 2 Sätze eines Artikels, der am 6. Januar 2002 im Boston Globe erschien und der die katholische Kirche in eine Krise gestürzt hat, die bis heute anhält. Die Zeitung berichtete damals über einen Priester, der jahrzehntelang Kinder sexuell missbraucht hatte. Der Film Spotlight setzte dieser Rechercheleistung vor 3 Jahren ein Denkmal.
Dieser Bostoner Priester hat 30 Jahre lang Jungen in 6 Gemeinden missbraucht. Die Kirche hat es rausgefunden und nichts unternommen.
Die Kirchenleitung wusste davon und deckte den Täter. Ein gängiges Muster, wie sich herausstellen sollte. Auch die Kirchen in Irland, Australien, Kanada wurden vom Missbrauchsskandal erschüttert. In Deutschland verabschiedete die Deutsche Bischofskonferenz noch im Jahr 2002 Richtlinien, denn auch hier gab es einzelne Fälle. Im Jahr 2010 meldeten sich ehemalige Schüler bei Pater Klaus Mertes, dem Direktor des Berliner Canisius-Kollegs, und berichteten von Übergriffen durch Patres in den 70er und 80er Jahren.
Da ist mir klar geworden, es gibt eine große Dunkelziffer. Und der gegenüber habe ich eine Verantwortung. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt eine Dunkelziffer in den Jahrgängen der 70er und 80er Jahre, muss ich ein Signal geben.
Das Signal verfehlt nicht seine Wirkung. Auch aus anderen katholischen Einrichtungen melden sich Betroffene. So wurden im Internat der Benediktinerabtei Ettal über Jahrzehnte Schüler körperlich misshandelt und sexuell missbraucht. In ganz Europa gab es neue Vorwürfe. Papst Benedikt XVI. Griff durch. In den Jahren 2011 und 2012 wurden mehr als 400 Priester ihres Amtes enthoben.
Anche la Chiesa.
Auch die Kirche muss den Stock des Hirten gebrauchen, mit dem sie den Glauben schützt, gegen die Verfälscher, gegen die Führungen, die in Wahrheit Verführungen sind. Benedikts Nachfolger Franziskus setzt den Kampf gegen den Missbrauch fort. Im März 2014 ernennt er eine Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Mitglied wird auch Mary Collins, die als Kind in Irland von einem Priester missbraucht worden war. Die Kommission habe Vorschläge gemacht, sagt Collins, der Papst habe aber nichts unternommen, um sie umzusetzen.
He probably understands.
Er versteht, vielleicht besser als seine Vorgänger, welchen Schaden Missbrauch anrichtet. Er ist schockiert von Priestern, die Kinder missbrauchen. Seine Worte sind stark, aber es folgen keine Taten. Und das ist die Enttäuschung. Spätestens im Jahr 2018 muss Papst Franziskus erkannt haben, dass es mit starken Worten allein nicht getan ist. Ein staatlicher Untersuchungsbericht hat gezeigt, dass allein im US-Bundesstaat Pennsylvania 300 Priester in den vergangenen Jahrzehnten des Missbrauchs beschuldigt wurden. Und in Deutschland zählte eine Studie fast 3.800 Betroffene seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Deutsche Bischofskonferenz hat die Studie in Auftrag gegeben, deren Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx.
Um der Institutionen willen haben wir weggeschaut und um des Schutzes von Bischöfen und Priestern willen. Wir lassen Machtstrukturen zu und haben einen Klerikalismus gefördert, von dem auch in der Studie die Rede ist, der Gewalt und Missbrauch begünstigt hat.
Das sagt der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx. Er gehört zu denen, die in den nächsten Tagen eine Rede halten werden an die Teilnehmer der Konferenz zum Schutz der Minderjährigen in der Kirche, so der offizielle Titel der Missbrauchskonferenz im Vatikan. Verantwortung, Rechenschaft, Transparenz, so heißen die Themen der einzelnen Konferenztage. Und Kardinal Marx wird das Referat zum Thema Transparenz halten. Zu denen, die den Missbrauch in der katholischen Kirche hier in Deutschland zum ersten Mal transparent gemacht haben, gehört Matthias Katsch, der als Schüler des jesuitischen Canisius-Kollegs in Berlin missbraucht wurde und dies Jahrzehnte später, nämlich im Jahre 2010, dem vorhin erwähnten Pater Klaus Mertes offenbarte, der inzwischen das Canisius-Kolleg leitete. Matthias Katsch gründete dann zusammen mit anderen ehemaligen Mitschülern und mit Betroffenen die Initiative Eckiger Tisch. Auch er ist zur Missbrauchskonferenz nach Rom gereist und heute Nachmittag habe ich ihn dort erreicht. Herr Katsch, bei der Konferenz im Vatikan werden einige Betroffene zu Wort kommen, aber nicht aus allen Initiativen und Netzwerken, die es inzwischen gibt. Auch Sie und Ihre Mitstreiter von der Initiative Eckiger Tisch werden die Konferenz voraussichtlich nur von außen beobachten können. Was würden Sie denn den dort versammelten Amtsträgern der katholischen Kirche gerne sagen, wenn Sie direkt und persönlich die Möglichkeit hätten?
Es ist unglaublich. Es gab, glaube ich, noch nie eine Veranstaltung dieser Art, wo so viele Betroffene auch sichtbar in den Straßen rund um den Vatikan auftreten und in jede Kamera sprechen und versuchen, den Druck auf den Vatikan auch zu erhöhen. Wir würden drinnen das Gleiche sagen, was wir jetzt versuchen draußen zu sagen, nämlich es reicht nicht, uns mit betroffener Miene Beileid auszusprechen und zu sagen, wie furchtbar alles ist. Wir müssen jetzt endlich Änderungen erreichen im Kirchenrecht, die dann auch universal, also für die Weltkirche gelten. Wir brauchen verbindliche Vorgaben für die Bischöfe, dass sie ihre Archive öffnen, dass sie ihren Opfern Entschädigungen anbieten. Und das sind konkrete Forderungen, die wir auch in der Aula der versammelten Bischöfe so wiederholen würden. Die Zeit der frommen Worte ist wirklich vorbei.
Über das hinaus, was Sie schon gesagt haben, gibt es ja noch zwei wesentliche Bereiche, um die es geht, wenn es um den Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema sexualisierter Machtmissbrauch in ihren Reihen geht. Sie wird dabei die Kirche zurückschauen müssen auf die Verbrechen, die bereits begangen worden sind. Und da stellt sich zum einen die Frage nach der Zusammenarbeit der Amtskirche mit staatlichen Justizbehörden, damit die Verbrechen der Täter strafrechtlich verfolgt werden können. Und zum anderen stellt sich die Frage, was mit kirchlichen Würdenträgern passiert, soll, die Verbrechen vertuscht und die Täter gedeckt haben. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn da auf der Missbrauchskonferenz?
Also, wir sind da ganz klar, das Kirchenrecht muss geändert werden. Nulltoleranzpolitik muss dort verbindlich reingeschrieben werden. Und das bedeutet, Priester, die Kinder missbraucht haben, können nicht mehr länger Priester sein. Und Bischöfe, die das vertuscht haben, können nicht mehr länger Bischöfe sein. Und die Zusammenarbeit mit den weltlichen Strafverfolgungsbehörden, das ist etwas, was ist eine Uraltforderung. Das ist merkwürdigerweise oder interessanterweise für die USA gilt das bereits. Da haben die das vor, glaube ich, 20 Jahren schon beschlossen, weil nämlich die örtlichen Gesetze so waren, dass die Bischöfe sonst ins Gefängnis gegangen wären, wenn sie das nicht gemacht hätten. Aber für den Rest der Welt ist es praktisch ins Belieben der Bischöfe gestellt, ob sie das machen wollen oder nicht. Und wir haben jetzt nach dem Erschrecken über die Missbrauchsstudie in Deutschland im letzten Herbst erlebt, dass mehr und mehr Staatsanwaltschaften sich auch trauen, die Bischöfe aufzufordern, ihnen die Archive zugänglich zu machen und ihnen die Unterlagen zugänglich zu machen über Missbrauchsfälle. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Mut von den staatlichen Ermittlern. Also nicht immer erst darauf zu warten, dass die andere Seite ihnen da freundlicherweise was mitteilt, sondern auch mal hinzugehen und einzufordern. Und zur Not, da gibt es jetzt Beispiele etwa aus Chile, dann auch dazu zu greifen, zu sagen, ich verschaffe mir jetzt hier Zutritt und gucke mir das selber mal an. Ich warte nicht darauf, dass man mir das präsentiert. Also ich glaube, die Kirche muss sich da verändern. Es muss selbstverständlicher werden, dass die Polizei eingeschaltet wird bei Verdacht. Und die Staatsanwaltschaften müssen sich auch mehr gegenüber der Kirche trauen, als sie das in der Vergangenheit getan haben.
Inwieweit muss sich denn aus Ihrer Sicht die katholische Kirche auch verändern, was ihre inneren Strukturen angeht und das Verständnis des Priesteramtes, damit Missbrauch durch solche Faktoren nicht begünstigt wird? Denn das ist ja genau das, was viele Beobachter sagen, dass es in den Strukturen der Kirche zum Teil angelegt ist, dass Missbrauch begünstigt werde.
Das ist ganz klar. Die Wissenschaftler und verschiedene Untersuchungen aus aller Welt haben das immer wieder gezeigt, wo die Risikofaktoren sind. Die haben die gerade auch schon angefangen aufzuzählen. Der Punkt ist der, die Kirche diskutiert seit, ich weiß nicht, 50 oder 60 Jahren über solche Themen wie Zölibat und Frauen ins Amt und Rolle des Priesters. Das sind ja auch theologische Fragen und da will ich mich gar nicht einmischen. Wir können nur sagen, wo Risikofaktoren sind. Eine konsequent durchgezogene Nulltoleranz, wie ich sie beschrieben habe, also jeder Priester, der Kinder missbraucht, verliert sein Amt und jeder Bischof, der das vertuscht hat, auch in der Vergangenheit, wird aus dem Amt entfernt. Ich glaube, das würde sehr viel bewirken. Und die anderen Fragen, die dann ja auch, wie gesagt, theologisch zu diskutieren sind und wo es auch eine Autonomie der Institution darüber gibt, wie sie ihren Laden organisieren will, das überlasse ich gerne auch den Katholiken noch die nächsten Jahre darüber zu streiten. Wir müssen einfordern, was notwendig ist, damit Kinder und Jugendliche schnell sicherer werden in der katholischen Kirche und ihren Einrichtungen.
Nun können 4 Tage Konferenz wahrscheinlich kein nennenswertes Gegengewicht sein zu dem Missbrauch, den es jahrzehntelang gegeben hat. Auch deshalb nicht, weil die eigentliche Arbeit ja, wie Sie ja auch schon angedeutet haben, erst nach der Konferenz beginnen müsste. Auf welche Signale werden Sie denn in den nächsten Tagen vor allem achten, um für sich dann sagen zu können, ja, diese Konferenz könnte tatsächlich etwas gebracht haben?
Also es sind 2 Aspekte. Das eine auf der symbolischen Ebene. Wir sind der Meinung, es ist absolut notwendig, dass der Papst sich mit den Betroffenen, die aus aller Welt hier auf eigene Kosten, auf eigene Zeit nach Rom gekommen sind, um der Kirche eigentlich zu helfen bei diesem schwierigen Prozess, dass er sie empfängt und dass er uns zuhört und dass er mit uns Zeit verbringt und die Empfehlungen und die Erforderungen vor allem auch aufnimmt. Ich glaube, das ist absolut essentiell, auch als Signal in die Welt hinaus. Und das Zweite, ich kann das nur noch mal wiederholen, wir brauchen keine unverbindlichen Absichtserklärungen oder Beschwörungsformeln, sondern wir brauchen konkrete Schritte. Ein Gesetz ändert man nicht über Nacht, aber theoretisch, der Papst könnte morgen das Kirchenrecht ändern. Dazu ist er der oberste Monarch und Gesetzgeber der Kirche. Konkrete Schritte, wann ins Kirchenrecht die Nulltoleranzpolitik verbindlich reingeschrieben wird, wann es zum Verbrechen gemacht wird und nicht mehr zum Vergehen, wann Vorgaben kommen für die Aufarbeitung weltweit, wann Vorgaben kommen für die Entschädigungen weltweit. Wenn da Dinge am Sonntag verkündet werden oder am Montag, wenn die Konferenz vorüber ist, dann hätten wir schon etwas erreicht. Dass das ein Marathonrennen ist, ist uns klar. Aber hier ist jetzt die Gelegenheit und vor allem ist es auch die Notwendigkeit, endlich Nägel mit Köpfen zu machen.
Sind Sie denn zuversichtlich, gefühlsmäßig zuversichtlich, denn mehr kann man ja im Moment noch nicht sein, dass das passieren wird, so wie Sie sich das vorstellen?
Ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber eigentlich sind wir guter Laune hier, die Betroffenen, die nach Rom gekommen sind, weil wir merken, dass es sich gelohnt hat. Der Druck, den wir in den letzten Monaten aufgebaut haben, der hat gewirkt. Deswegen gibt es diese Konferenz überhaupt. Und insofern bin ich ja hoffnungsvoll gestimmt, weil wenn wir auf dem Weg fortfahren, wenn wir auch mit der Unterstützung der Öffentlichkeit und vielleicht auch noch mit mehr Druck von außen diesen Weg weitergehen, dann bin ich sicher, sie wird sich bewegen in die Richtung, in die sie sich bewegen muss.
Matthias Katsch, Mitgründer der Initiative Eckiger Tisch, eines Zusammenschlusses von Menschen, die an Jesuitenschulen in Deutschland missbraucht wurden. Heute Nachmittag habe ich ihn in Rom erreicht, am Rande der Konferenz zum Schutz der Minderjährigen in der Kirche, die heute im Vatikan begonnen hat und bis Sonntag dauern wird. Die ehemalige Ordensschwester Doris Wagner hat den Missbrauch, den sie erlitten hat, vor gut 4 Jahren in einem Buch geschildert, mit dem Titel »Nicht mehr ich, die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau«. Sie erzählt darin, wie sie sich in Rom in einer Ordensgemeinschaft, zu der auch Priester gehörten, gegen die Nachstellungen eines Paters Jodok gewehrt hat, wie sie ihm in einem Brief aufgefordert hatte, sie nicht länger zu belästigen, wie er sie daraufhin um ein Gespräch in ihrem Zimmer bat und wie sie telefonisch auf diese Bitte eingegangen war.
Sekunden nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte und in mein Zimmer zurückgegangen war, stand er in der Tür. Er schloss sie leise hinter sich und nahm neben mir auf dem Sofa Platz. Weil die Mansardenzimmer eigentlich Gästezimmer waren, hatte ich den Luxus eines Sofas. Dann griff er mit seiner Hand nach meinem linken Ärmel und öffnete den Knopf. Mir stockte der Atem. Blitzschnell, als ob er darin geübt wäre, öffnete er die Knöpfe meiner Bluse und bevor ich den Mund aufbekam, hatte er sie mir schon abgestreift. »Was tun Sie da? Das dürfen Sie nicht.« Er sagte kein Wort, sondern machte einfach weiter. Ich wagte nicht daran zu denken, was er vorhatte. Das konnte nicht sein. Ich war gelähmt. Mit kraftlosen Händen versuchte ich, seinen Händen Einhalt zu gebieten, aber ich schaffte es nicht. Alles um mich herum versank in einem undurchsichtigen Nebel. Er zog mir die Schuhe aus, den Rock. Als ich nur noch im Unterkleid dasaß, nahm er mich auf seinen Schoß und begann, mich überall zu streicheln, legte seine Hand zwischen meine Beine, auf meine Brüste. Schließlich zog er mir auch das Unterkleid und den BH aus und betatschte meine nackten Brüste. Er machte immer weiter, während ich schon längst nicht mehr da war. In dieser Nacht drückte er den letzten Funken meines Selbst in den Staub und löschte ihn aus. Als er gegen 3 Uhr endlich ging, ließ er nicht mich zurück, sondern eine leere Hülle, ein Wrack.
Nicht mehr ich, so heißt das Buch der inzwischen ehemaligen Ordensfrau Doris Wagner. Sie hören den Tag in HR2 Kultur am ersten Abend einer 4-tägigen Konferenz im Vatikan, die sich mit sexuellem und überhaupt mit Machtmissbrauch in der katholischen Kirche befasst. Einer von mehreren Anlässen sind jüngst bekannt gewordene Missbrauchsfälle in den USA. Dort, wo vor mehr als 15 Jahren, wie wir gehört haben, zum ersten Mal öffentlich über Missbrauch in der katholischen Kirche berichtet wurde. Gerade in den USA ist inzwischen auch manches geschehen, um Missbrauch aufzudecken und zu ahnden, berichtet aus Washington unser Korrespondent Arthur Landwehr.
Eigentlich hatten die katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten schon im Januar einen neuen Verhaltenskodex verabschieden wollen. Klare Regeln, wie mit sexuellem Missbrauch umzugehen ist, wenn er bekannt wird. Aus dem Vatikan aber kam der Bremsklotz, keine Entscheidungen vor dem Ende des Gipfels in Rom. Dabei hat sich die amerikanische Kirche inzwischen bewusst an die Spitze gestellt, will Aufklärung, denn sie hat massiv das Vertrauen ihrer eigenen Mitglieder verloren.
I hear them express very eloquently frustration, bewilderment, anger, confusion. You name it, they got it.
Sie äußern deutlich ihre Frustration, ihre Fassungslosigkeit, ihren Ärger und Verwirrung, so Kardinal Timothy Dolan, Erzbischof von New York. Für Transparenz nutzt die katholische Kirche inzwischen gezielt das Internet. Jeder kann dort direkt Missbrauch melden. Im Herbst vergangenen Jahres begannen einzelne Diözesen damit, Listen aller bekannt gewordenen Täter zu veröffentlichen und auch, wie die Kirche mit ihnen umgegangen ist. Wurde bestraft, wurden Opfer geschützt oder nur vertuscht?
It's going to be a difficult report to read and to listen to. That I wouldn't want that to affect their faith.
Das ist ein schwer zu lesender Bericht, schwer zuzuhören. Und ich möchte nicht, dass es den Glauben der Menschen beeinträchtigt. So Kardinal David Zubik, Erzbischof von Pittsburgh, über den Bericht der Staatsanwaltschaft, der dem vorausging. Mehr als 1000 Kinder von 300 Priestern missbraucht. Die Fälle reichten 70 Jahre zurück und stammten ebenso aus der jüngsten Vergangenheit. Die Staatsanwaltschaft hatte volle Akteneinsicht verlangt und die Kirche hatte sich dem nicht mehr widersetzen können. Der Justizminister von Pennsylvania, Josh Shapiro.
They found that there was not only widespread sexual abuse, rape of children, but they found that there was a systematic cover-up that went all the way to the Vatican.
Man hat herausgefunden, dass es nicht nur weit verbreiteten sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung von Kindern gab. Sie fanden auch heraus, dass es systematische Vertuschung gab, bis hinauf zum Vatikan. Im Zentrum Kardinal Donald Wuerl, früherer Erzbischof von Pittsburgh, zu der Zeit in gleicher Position in Washington, als der Skandal Zug um Zug bekannt wurde.
I think I did everything that I possibly could. If there were allegations, we dealt with them immediately.
Ich denke, dass ich alles getan habe, was ich konnte. Wenn es Vorwürfe gab, sind wir dem sofort nachgegangen. Tatsächlich aber taucht sein Name mehr als 100 Mal im Bericht der Staatsanwaltschaft auf, als derjenige, der vertuscht hat. Inzwischen ist der enge Vertraute von Papst Franziskus von allen Ämtern zurückgetreten. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sein Vorgänger in Washington, Kardinal Theodore McCarrick, selbst Jungen missbraucht und junge Priesteranwärter zu Sex gezwungen haben soll. Der 88-Jährige war früher einer der mächtigsten Männer in der katholischen Kirche und politischer Strippenzieher in den USA. Er ist nicht nur aller Ämter enthoben, ihm wurde am vergangenen Wochenende sogar die Priesterwürde aberkannt. Um das alles aufzuarbeiten und Vertrauen in den eigenen Gemeinden wieder zurückzugewinnen, müssen die Diözesen handeln.
Let's not put our head in the sand.
Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir müssen zugeben, dass Menschen sehr schlimme Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, Menschen geschadet haben. Wir müssen davon lernen und dafür sorgen, dass es in der Zukunft nicht mehr passiert. So Kardinal David Zubik. Eine Konsequenz? Jeder, der irgendwann von Priestern sexuell missbraucht wurde, kann sich melden, wird ausführlich angehört, bekommt Hilfe. Und Täter werden inzwischen ausnahmslos an die Behörden gemeldet.
Soweit unser Korrespondent Arthur Landwehr über den Umgang katholischer Bischöfe in den USA mit sexuellem Missbrauch in ihren Bistümern. Die Diözesen müssen handeln, haben wir gerade gehört, aber es war auch die Rede davon, dass der Vatikan die amerikanischen Bischöfe daran gehindert habe, noch vor der Missbrauchskonferenz einen Verhaltenskodex zum Umgang mit Missbrauchsfällen zu verabschieden. Keine Entscheidung vor dem Ende der Konferenz in Rom, so die Anweisung aus dem Vatikan. Wobei es innerhalb des Vatikans, innerhalb der weltkirchlichen Führungsebene durchaus unterschiedliche Strömungen gibt und Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel zwischen dem Papst und Teilen des Kardinalskollegiums und der Kurie. Der italienische Journalist Marco Politti hat im Jahre 2015, also im zweiten Amtsjahr von Papst Franziskus, ein Buch geschrieben mit dem Titel »Franziskus unter Wölfen – Der Papst und seine Feinde«. Heute Nachmittag habe ich mit Marco Politti telefoniert. Herr Politti, schauen wir zunächst mal nur auf den Papst und sein Verhalten beim Thema Missbrauch. Viele Beobachter sagen, Papst Franziskus habe sich widersprüchlich verhalten in dieser Frage. Einerseits hat er 2014 eine Kinderschutzkommission eingesetzt, andererseits habe er deren Empfehlungen dann aber nicht umgesetzt. Wie nehmen Sie seine Position wahr?
Man muss daran denken, dass der Papst in einem Konflikt steht mit einem Teil der Kurie, aber nicht nur die Kurie, auch mit einem Teil der Bischöfe auf Weltebene, die eben nicht eine Nulltoleranzpolitik wollen oder wenigstens einen großen passiven Widerstand leiten. Papst Franziskus hat mit einer Nulltoleranzpolitik angefangen. Wenige Wochen nach seiner Ernennung, nach seiner Wahl, hat er den Nuntius von Santo Domingo, Monsignor Wesolowski, nach Rom zurückgerufen, hat in einem kanonischen Prozess gemacht und dann wurde Monsignor Wesolowski aus dem klerikalen Stand und auch als Bischof völlig entlassen. Und der Papst wollte ihm auch einen Strafprozess machen, aber Bischof Wesolowski ist an einem Herzinfarkt gestorben. Papst Franziskus hat vor wenigen Wochen Kardinal McCarrick aus dem klerikalen Stand entlassen und aus dem Kardinalskollegium auch entlassen und weggejagt, können wir sagen. Und im Oktober hat er zwei andere Bischöfe aus Chile degradiert, gerade weil sie Missbrauch an Minderjährigen ausgeübt hatten. Das Problem ist, dass seine Linie schon, wie Sie gesagt haben, mit der Kommission für Minderjährigen im Vatikan sabotiert wurde und auch auf Weltebene auf passiven Widerstand kommt. Das mit der Kommission war ganz klar, denn schon im Jahre 2015 sollte man ein Sondergericht in Rom aufstellen für die Bischöfe, die die Anklagen vernachlässigen. Das wurde von der öffentlichen Pressestelle des Vatikans schon angekündigt. Und dann hat man nur später erfahren, nach 2-3 Jahren, dass einerseits Kardinal Müller, andererseits andere Kardinäle juristische Bedenken hatten und einfach diese Aktion gestoppt haben.
Der von Ihnen erwähnte Kardinal
hat jetzt diese Konferenz einberufen.
Der von Ihnen erwähnte Kardinal Müller, Gerhard Ludwig Müller, den Papst Franziskus von der Leitung der Glaubenskongregation ja abberufen hat, sagt, der Papst sei von Hofschranzen umgeben, die ihn in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Das ist also sozusagen die andere Lesart innerhalb des Vatikans. Ist da was Wahres dran?
Ja, es ist wahr, dass es einen Teil der Kurie gibt, die Reformen Politik des Papstes unterstützt. Das Problem ist, dass Kardinal Müller wie andere Kardinäle oder andere Bischöfe auf Weltebene dagegen rudern und eine Kampagne machen, damit eben diese Nulltoleranzpolitik nicht verwirklicht wird.
Der Erzbischof,
deswegen ist es so wichtig, dass am Ende dieser Konferenz klare Protokolle aufgestellt werden, was für eine Prozedur man einhalten muss auf Lokalebene, auf Ortsebene. Denn wenn man jetzt sieht, wie das ganze Panorama ist, da gibt es nur wenig Bischofskonferenzen, darunter die deutsche Bischofskonferenz, die amerikanische, die englische, die österreichische. Die haben wirklich ein System eingesetzt, wo eben ein Opfer weiß, was es tun kann und muss, und dann kümmert sich eben die Bischofskonferenz und auch der Ortsbischof um diese Anklage.
Herr Politi, um nochmal auf den Vatikan selbst zurückzukommen, der Erzbischof von Malta, zugleich päpstlicher Sonderermittler in Sachen Missbrauch, geht so weit zu sagen, dass bei diesem Thema in der katholischen Kirche das Gesetz des Schweigens, wie man es von der Mafia kenne, herrsche, und er gebraucht auch den einschlägigen Begriff, das italienische Wort Omerta. Hat es der Papst in Gestalt derjenigen, die seine Linie bekämpfen, tatsächlich mit einer Art Mafia zu tun aus Ihrer Sicht?
Ganz bestimmt hat Scicluna recht. Es hat dieses, nicht nur jahrzehntelang, jahrhundertelang, hat dieses Gesetz der Omerta, des Schweigens, in der katholischen Kirche oder in anderen christlichen Kirchen geherrscht. Und deswegen hat gerade heute Scicluna gesagt, aus einer Kultur des Schweigens muss man zu einer Kultur der Aufklärung kommen. A culture of disclosure. Und das ist eben das Ziel dieser Konferenz, dass am Ende dieser Konferenz, nach der Konferenz, es klare Anweisungen gibt, was muss jeder Bischof tun, wenn es solch einen Fall gibt, und wie muss man die Priester, die eben Missbrauch gemacht haben, von ihrer Mission restlos entfernen.
Angenommen, Papst Franziskus entscheidet sich für eine solch kompromisslosere Bekämpfung des Missbrauchs in der katholischen Kirche, als es sie bisher gegeben hat. Könnte er denn diese Linie dann auch durchsetzen? Der Jesuitenpater Hans Zollner, der die Konferenz im Auftrag des Papstes vorbereitet hat, hat selbst gesagt, die Reichweite des päpstlichen Einflusses sei begrenzt. Es sei nicht so, dass Papst Franziskus auf einen roten Knopf drücken könne und dann würde alles geschehen, was er will.
Ja, man muss sich nicht den Papst so vorstellen, dass er allmächtig ist. In der Geschichte ist es so, vor allem in der Neuzeit, konservative Papste haben viel mehr Macht als Päpste, die eine Reform durchbringen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass eben der Papst jetzt Leitlinien einsetzt, aber das hängt dann sehr viel von der Ortskirche ab. Ich mache einen ganz konkreten Beispiel. Schon im Jahre 2010 hat Papst Benedikt gesagt, man muss jetzt Richtlinien in jeder Bischofskonferenz aufstellen. Die italienische Bischofskonferenz hat sehr vage, sehr lose Prinzipien aufgestellt, aber nur jetzt, nach 9 Jahren, gibt es einen Nationaldienst, der sich eben um die Opfer kümmern soll. Stellen wir uns vor, wie wird das sein in Afrika, in Asien, in anderen Ländern, in Südamerika. Deswegen ist das nur ein erster Schritt, um eine Null-Toleranz-Politik durchzubringen.
Unter dem Strich, Herr Politi, wie sehr wird der künftige Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen in ihren Reihen vom Ausgang eines, ja, ich sag's mal ganz schlicht, Machtkampfes abhängen?
Ja, es ist eben so, dass in diesem Moment die Gegner der Reformpolitik des Papstes, also nicht nur im Fall Missbrauch, denken wir auch über die Rolle der Frauen, über die ganze soziale Politik des Papstes, die gebrauchen dieses Thema des Missbrauchs, um den Papst zu delegitimisieren und um zu sagen, ja, wenn es einen Skandal gibt irgendwo, das ist die Schuld des Papstes. Und so gibt es eine Art Escalation, um ihn immer mehr zu delegitimisieren. Und das Endziel, das hat auch Kardinal Kasper gesagt, ist ja, Einfluss aufzuüben auf das nächste Konklave. Im nächsten Konklave soll es nicht einen zweiten Franziskus geben.
Marco Politi, Journalist und Autor des Buches Franziskus unter Wölfen, der Papst und seine Feinde. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen über die unterschiedlichen Strömungen auf der Leitungsebene der katholischen Kirche. Unterschiedliche Strömungen, gerade auch was den Umgang der Kirche mit sexualisiertem Machtmissbrauch und überhaupt mit Machtmissbrauch in ihren Reihen angeht. Lassen wir jetzt noch einmal die ehemalige Ordensfrau Doris Wagner zu Wort kommen. Sie will den Opfern eine Stimme geben, indem sie stellvertretend für andere ihre eigene Geschichte erzählt. Das hat sie getan in ihrem Buch »Nicht mehr ich«. Was dieser Titel bedeutet, geht gerade auch aus der Passage hervor, die wir vorhin bereits aus diesem Buch zitiert haben. Doris Wagner schildert darin, wie sie als junge Ordensfrau von einem Pater sexuell missbraucht wurde, und diese Passage endete mit den Worten: Als er endlich ging, ließ er nicht mich zurück, sondern eine leere Hülle, ein Wrack. Und nun hören wir, wie Doris Wagner anschließend darüber gedacht und was sie getan hat.
Trotz oder vielleicht gerade wegen meiner Apathie brachte ich es fertig, mit katholischer Instinktsicherheit das zu tun, was wohl jedes treue Mitglied der Gemeinschaft von mir erwartet hätte. Ich ging beichten, aber natürlich nicht zu Pater Konrad. Ich schließ mich heimlich aus dem Haus. Sobald gerade genug Zeit war, läutete an der Tür des Pfarrhauses in der Nachbarpfarrei und sagte, ich müsse dringend beichten. Zu meiner großen Erleichterung erschien ein Pater, der mich in einen Gruppenraum führte, sich eine violette Stola überstreifte und meine Beichte abnahm. Stockend erzählte ich auf Italienisch, was geschehen war, und bekannte mich schuldig. Denn was war ich sonst? Schließlich lag die größere Verantwortung bei mir. Auf jeden Fall hatte ich eine Mitschuld, und die musste ich unbedingt beichten, denn es war sicher eine Todsünde. Und wenn ich im Stand der Todsünde täglich kommunizierte, versündigte ich mich Tag für Tag weiter. Der Pater hörte mir zu und wurde ungeduldig. Irgendetwas schien ihm nicht zu gefallen. Schließlich fragte er, ob ich sicher sei, dass ich eine Berufung hätte, denn er glaube das nicht. Eine Berufene gehe nicht mit einem Priester ins Bett. Sei uno strumento del diavolo. War ich wirklich ein Werkzeug des Teufels? War ich besessen? Ich hatte Angst. Dennoch hoffte ich, dass es nun irgendwie gut werden würde. Immerhin hatte ich die Schuld auf mich genommen und die Absolution empfangen. Vergebens.
Das schreibt die ehemalige Ordensfrau Doris Wagner in ihrem Buch »Nicht mehr ich«. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Unter den Talaren, Missbrauchskonferenz im Vatikan, so haben wir diesen Tag genannt. Und wie sie begonnen hat, diese Konferenz, welche Eindrücke ihre Veranstalter und Teilnehmer an diesem ersten Konferenztag gemacht haben, das hat unser Korrespondent in Rom, Tassilo Forchheimer, beobachtet.
Der Papst selbst gab am Anfang die Richtung vor.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia.
Hören wir auf den Schrei der Kleinen, die nach Gerechtigkeit verlangen, sagte Franziskus, um dann gleich eine Erwartung zu formulieren. Das heilige Volk Gottes schaut auf uns und erwartet von uns nicht einfache, selbstverständliche Missbilligungen, sondern konkrete Maßnahmen, die wirksam umzusetzen sind. Es braucht Konkretheit. Damit das Treffen eine klare Linie bekommt, ließ Franziskus eine Stoffsammlung mit Denkanstößen verteilen. Ich erlaube mir, euch einige wichtige Kriterien an die Hand zu geben, die von den verschiedenen Kommissionen und Bischofskonferenzen erarbeitet wurden. Sie stammen von euch. Ich habe sie ein wenig zusammengestellt. Das zweiseitige Papier enthält 21 sehr unterschiedliche Punkte. Gleich zu Beginn wird vorgeschlagen, den Bischöfen und Ordensoberen ein Handbuch zur Verfügung zu stellen, mit klaren Anweisungen, was in Missbrauchsfällen zu beachten ist. Außerdem soll es unabhängige Anlaufstellen für Missbrauchsopfer geben und Bildungsmaßnahmen zum Erkennen und Bekämpfen von Missbrauch. Ebenso wird eine sorgfältigere Personalauswahl in allen Bereichen der Kirche vorgeschlagen, und das Heiratsalter für Frauen soll im weltweit gültigen Kirchenrecht von 14 auf 16 Jahre angehoben werden. Bis jetzt gilt das noch nicht für alle Länder. Anschließend wurden die Teilnehmer mit vorher aufgezeichneten Aussagen von 5 Missbrauchsopfern konfrontiert. Welche Wirkung diese hinterlassen hatten, war dem von den Philippinen stammenden Kardinal Luis Antonio Tagle anzumerken, der gleich im Anschluss den Eröffnungsvortrag zu halten hatte. Unter Tränen sagte er, dass die Wunden, die die Missbrauchsskandale geschlagen hätten, ihn an die Wundmale Christi am Kreuz erinnerten. Die Wunden des auferstandenen Christus tragen die Erinnerung unschuldigen Leidens. Aber sie tragen auch die Erinnerung an unsere Schwachheit und Sündhaftigkeit. Ganz ähnlich äußerte sich der Erzbischof von Malta, Charles Cicluna, der die Bischöfe aufforderte, Verantwortung zu übernehmen. Die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale sei wie ein Kreuzweg. Die Bischöfe und die anderen Kirchenoberen könnten sich nicht wegducken.
This is a Via Crucis. where bishops and other church leaders cannot miss.
Welche konkreten Veränderungen die Versammlung schließlich bringen wird, ist noch unklar. Am Ende des ersten Tages ist allerdings ein Sog des Wandels spürbar, dem sich die Teilnehmer wohl nur noch schwer entziehen können.
Soweit unser Korrespondent Tassilo Forchheimer über den ersten von insgesamt 4 Tagen der Missbrauchskonferenz im Vatikan. Ob sich die Teilnehmer dem Sog des Wandels entziehen können, wie es unser Korrespondent formuliert hat, das wird man sehen. In dieser Formulierung schwingt aber durchaus mit, dass sich einige Kirchenobere einem solchen Sog am liebsten entziehen würden. Das haben wir ja vorhin auch schon von dem italienischen Journalisten Marco Politi gehört. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, inwieweit ein solcher Wandel nicht nur das Kirchenrecht, sondern auch das Verständnis vom Priesteramt erfassen müsste oder auch den Umgang mit dem Thema Sexualität. Dr. Bernd Deininger ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Martha-Maria-Krankenhauses in Nürnberg. Er ist nicht nur Mediziner, sondern auch Theologe. Und er hat dieser Tage in einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit gefordert, dass die Verteufelung und Verdrängung durch die Kirchen aufhören müsse, die Verteufelung und Verdrängung der Sexualität. Guten Abend, Herr Deininger.
Guten Abend.
Als Theologe kennen Sie sich aus mit der kirchlichen Haltung zur Sexualität. Als Leiter einer psychotherapeutischen Klinik untersuchen Sie, was in Menschen vorgeht, die andere missbrauchen. Welche genauen Zusammenhänge bestehen denn da nach Ihren Erkenntnissen?
Ja, zum einen ist in der christlichen Religion die Verdrängung der Sexualität ja etwas später eingetreten, als man ursprünglich meint. Es war ja der Kirchenvater Augustinus, der eigentlich dafür verantwortlich war. In der Vorzeit war das ganz anders und auch im Judentum spielt die Sexualität ja eine große Rolle. Bei jüdischen Heiraten zum Beispiel muss der Mann nicht nur versprechen, dass er seiner Frau ein Dach über den Kopf verschafft, sondern dass er sie auch sexuell gut befriedigen kann. Das spielt eine ganz große Rolle. In der christlichen Tradition hat eben die Ablehnung des Körperlichen immer auch den Aspekt gehabt, heiliger dann zu sein als die anderen, obgleich ohne Sexualität der Mensch ja aussterben würde. Die Gattungserhaltung spielt ja oft eine größere Rolle als die Sexualität selber. Und insofern hat sich die Kirche in den letzten Jahrhunderten immer mehr ins Abseits gestellt, hat immer abstrusere Vorstellungen von Körperlichkeit entwickelt und die Auswirkungen, die sehen wir jetzt, dass eben insbesondere die Menschen, die sich für die Theologie interessieren oder die dann auch ins Priesteramt eintreten, oft in keiner Weise einen Reifungsprozess durchlaufen konnten, der ihnen eine erwachsene Sexualität ermöglicht. Das heißt dann natürlich, dass sie auch, wenn sie dann im Amt und Würden sind, mit ihrer Sexualität nicht umgehen können.
Nun sprechen wir über Missbrauch heute Abend. Und wenn über Missbrauch diskutiert wird, wo auch immer er stattfindet, dann sagen die meisten, die sich fachlich damit beschäftigt haben, es gehe bei Missbrauch nicht in erster Linie um Sexualität, sondern um Macht. Ist das in der katholischen Kirche anders?
Das ist in der katholischen Kirche wie in allen anderen Organisationen, die wir auf der Welt haben, gleich, ob sie heute beispielsweise nach Hollywood die Affäre Weinstein betrachten, ob sie in Krankenhäuser gehen, dort den Umgang der Chefärzte mit ihren Angestellten betrachten, ob sie in Wirtschaftsunternehmen sind. Immer da, wo Menschen zur Macht kommen, die sie aufgrund ihrer persönlichen Reife aber nicht ausfüllen können, ist auch die Gefahr des Missbrauchs sehr groß. Und da geht es nicht nur um den emotionalen Missbrauch, um den Meinungsmissbrauch, sondern eben auch um den sexuellen, körperlichen Missbrauch, weil da sich eben besonders die Macht ausleben lässt.
Und da spielt nun in der katholischen Kirche speziell noch die Haltung zur Sexualität mit hinein oder sind das zwei Dinge, die man getrennt voneinander betrachten muss?
Die Macht ist mit der Sexualität in der katholischen Kirche sehr eng verknüpft. Und insofern ist natürlich beides zu sehen. Einmal, dass Sexualität nur verboten gelebt werden kann, dass es eben nichts Positives ist, dass es eben etwas Gottfernes ist. Und das andere ist die Machtmöglichkeit, mir doch etwas zu holen, was verboten ist. Und der Mensch neigt auf seiner psychischen Struktur fußend immer dazu, sich dem Verbotenen eher hinzuwenden als dem anderen. Und das ist in der katholischen Kirche natürlich ganz besonders stark ausgeprägt.
Es gibt ja viele, die einen Zusammenhang sehen zwischen dem Zölibat, dem Pflichtzölibat und der Neigung zum Missbrauch. Andererseits gibt es Missbrauch auch in der evangelischen Kirche, die keinen Pflichtzölibat kennt.
So ist es. Also der Zölibat selber, glaube ich, ist das eher kleinere Problem. Das ist in erster Linie, um es noch einmal zu sagen, die Macht, die die Menschen haben qua Amt. Und in der Kirche, der Theologe, der Pfarrer, der Priester, dem wird eben von außen erstmal die Macht zugesprochen, dass er moralisch gut ist. Das ist ja auch das, was die Kirchen nun unterscheidet von staatlichen Institutionen oder von Wirtschaftsinstitutionen, dass die Latte der Moral ja sehr hoch hängt und deshalb die Schere natürlich auch sehr viel mehr auseinandergeht, als das in anderen Organisationen der Fall ist. Und über diese Machtzuschreibung, in der Psychoanalyse spricht man ja da von narzisstischen Störungen, die es da gibt, die sind eben gerade da, wo Menschen ein geringes Selbstwertgefühl haben, wo sie eben in der Schule schon Außenseiter waren und wo sie dann über ihr Amt als Theologen dann plötzlich in eine Rolle kommen, wo sie wichtig sind, wo sie Anerkennung finden, da wird diese Macht nun besonders negativ entfaltet.
In Ihrem Artikel in der Zeit beschäftigen Sie sich auch mit den Kirchenoberen, die Missbrauch vertuscht und die Täter gedeckt haben. Und Sie schreiben in diesem Zusammenhang, nur wer Sexualität nicht verdrängt, könne das Leid anerkennen, das durch sexuelle Gewalt entsteht. Wie meinen Sie das?
Ne, ich denke halt, dass die Menschen, die sich mit Sexualität nicht offen auseinandersetzen, auch das Leid, was da mit angerichtet wird, nicht spüren können. Und ich habe nicht nur in meinem Artikel, sondern auch in meinem Buch darauf hingewiesen, dass es da auch oft um Scham geht, dass die Kirchenoberen darunter leiden, dass sie sich für das Körperliche schämen und dass sie dann darunter leiden, dass Menschen, die ihnen eigentlich sehr eng zugeordnet sind, Dinge tun, die für sie oft gar nicht vorstellbar sind. Es gibt ja viele katholische Priester natürlich auch und Ordensleute, die sehr brav in ihrem Leben das Zölibat leben und die auch es schaffen, mit ihrem Körper so umzugehen, dass sie ihre Sexualität nicht nach außen tragen, sondern bestenfalls mit sich innerlich ausmachen. Und dieses Schamgefühl, es gibt in unserer Gruppe nun Menschen, die da straffällig werden, die anderen Leid zufügen, die verhindert oft, dass man das an die Öffentlichkeit bringt. Das ist aber auch in jedem Sportverein so, das ist in jedem Wirtschaftsunternehmen so, wenn sie dort einen Menschen haben, der eben straffällig wird, weil er Steuern hinterzieht oder irgendwas tut, dann schämt sich da die ganze Gruppe dafür.
Dr. Bernd Deininger, Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Martha-Maria-Krankenhauses in Nürnberg und außerdem Theologe. Vielen Dank. Nicht mehr ich, so heißt das Buch der ehemaligen Ordensfrau Doris Wagner, in dem sie schildert, wie sie als junge Ordensfrau in Rom von einem Pater sexuell missbraucht wurde, wie sie anschließend beichten ging und von ihrem Beichtvater darin bestärkt wurde, sich selbst die Schuld zu geben. Und sie schildert in ihrem Buch auch, wie der Mann, der sie missbraucht hatte, auch danach keine Ruhe gab.
Pater Jodok kam wieder, ich weiß nicht mehr wie oft. Mit rot aufgedunsenem und entrücktem Gesicht mühte sich dieser 20 Jahre ältere, rundliche Mann auf mir ab und ließ mich nie gekannte Schmerzen leiden. Vor dem Samenerguss sprang er auf und rannte ins Bad. Dann zog er sich an und ging weiter. Seine Verhütungsmethode half nichts, ich bekam trotzdem genug Sperma ab. Aber ich war unfähig zu begreifen, was das bedeuten konnte. Ich dachte nichts, ich fühlte nichts, ich wollte nichts. Ich weinte nicht, trauerte nicht, hasste nicht. Ich stand am nächsten Tag auf, ging in die Kapelle, verrichtete mein Gebet und meine Arbeit. Zwar blutete ich den ganzen nächsten Tag und wusste manches Mal nicht, wie ich vor Schmerzen stehen oder sitzen sollte. Die Müdigkeit drückte mir unerbittlich die Augen zu, aber alles geschah wie durch einen unendlich langen, nebligen Traum hindurch. Das Leben ging seinen Gang und nahm mich mit, wie eine verirrte, arme Seele, die irrtümlicherweise ins Reich der Lebenden geraten ist, obwohl sie längst tot ist. Es gab mich nicht mehr.
Ein Auszug aus dem Buch »Nicht mehr ich«, die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau von Doris Wagner. Unter den Talaren, Missbrauchskonferenz im Vatikan, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn heute hat sie im Vatikan begonnen, die Konferenz zum Schutz der Minderjährigen in der Kirche, wie ihr offizieller Name lautet. Viele werden gespannt und entweder hoffnungsvoll oder skeptisch darauf schauen, wie diese Konferenz verläuft und welche Ergebnisse sich in der Grundsatzrede widerspiegeln werden, die Papst Franziskus am Sonntag, dem letzten Konferenztag, halten wird. Denn das Thema sexueller Missbrauch überschattet längst den Alltag in vielen katholischen Gemeinden, auch dort, wo es bislang gar keine Fälle von Missbrauch gegeben hat. Denn seit bekannt ist, dass es solche Fälle gibt und in welch großer Zahl, seitdem prägt der Gedanke daran die Arbeit vieler Gemeindepfarrer. Das hat unser Reporter Riccardo Mastrocola erfahren, als er sich mit zwei Pfarrern in Frankfurt getroffen hat.
Für einen Pfarrer ist die Nähe zu den Gemeindemitgliedern ein wichtiges Werkzeug, Teil des Jobs. Aber Nähe kann auch falsch verstanden werden.
Ich habe in meiner Kaplanzeit mit 5 Jugendlichen Silvester gefeiert bei mir in der Wohnung. Würde ich heute nicht machen. Wir waren nicht allein, weil das war mir das Anliegen, mit keinem Jugendlichen natürlich allein zu sein. Aber dennoch könnte ein Geschmäckle bekommen.
Der Frankfurter Pfarrer Martin Sauer von der Pfarrei St. Margareta überlegt sich in vielen Situationen lieber zweimal, welche Konsequenz sein Handeln haben könnte. Sprich, wie andere darauf reagieren könnten. Auch Pfarrer Holger Daniel von der Pfarrei St. Marien in Frankfurt macht sich diese Gedanken. Ein gutes Beispiel ist die Beichte, wenn die Kinder zur ersten Kommunion gehen.
Früher habe ich die selbstverständlich in der Sakristei hinter einer geschlossenen Tür durchgeführt. Seit vielen Jahren, 12, 15 Jahren ist das wohl, mache ich das nicht mehr hinter verschlossenen Türen.
Das ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass die Kinder, die als nächstes dann auch drankommen, auch hinten warten. Unsere Kirchen sind groß genug, das Platz für alle. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist für alle entlastend.
Niemals im Verborgenen agieren, immer eindeutig sein, immer transparent. Das nehmen sich die beiden schon lange zu Herzen. Beispiel die simple Umarmung. Das geht schon, sagt Pfarrer Sauer.
Wenn ich es unter allen Menschen machen kann, jemanden umarmen, wenn ich das dann machen kann, wenn alle anderen da sind, dann brauche ich es nicht mehr zu machen, wenn ich alleine bin.
Und wenn dann doch mal ein Kind eine intensive Umarmung fordert, Trost und Wärme sucht, dann übt sich Pfarrer Daniel in Distanz.
Ja, das ist die bittere Konsequenz an der ganzen Sache. Ich mache es so, dass ich sage, du, das ist nicht so passend, dass ich dich jetzt umarme. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass es auch Pfarrer gibt, die mit Kindern nicht gut umgegangen sind. Wenn uns jetzt jemand sieht, kann das ganz schnell sein, dass jemand über mich redet, ich sei so einer. Also, ich versuche einfach zu erklären.
Der Generalverdacht, mit dem die katholische Kirche zu kämpfen hat, und in diesem Fall Pfarrer Daniel, verändert den Umgang mit der Gemeinde, schafft eher Distanz als Nähe. Die Pfarrer müssen sich rechtfertigen für den Umgang der Kirche mit dem Thema Missbrauch. Auch die Frage nach dem Umgang der Kirche mit Sexualität wird gestellt. Wie sehr die Tabuisierung von Lust und Partnerschaft Geistliche einengt. Die beiden Frankfurter Pfarrer lassen diese heikle Frage zu. Ganz wohl ist ihnen nicht bei der Beantwortung, aber der Wille ist da, so ehrlich wie möglich zu sein. Holger Daniel verrät, dass Sexualität für ihn kein Tabuthema ist, aber wenn, dann bespricht er es mit alten Studienkollegen und Freunden. Und Pfarrer Sauer erinnert schlicht daran, dass Pfarrer eben auch Menschen sind.
Wenn wir als die, die zölibatär leben, sagen würden, uns fehlt da gar nichts, ich glaube, dann wären wir für den Beruf nicht ganz geeignet. Dann würden wir etwas Wichtiges bei uns außer Acht lassen und dann, glaube ich, sollten wir unser Verständnis von Menschlichkeit nochmal überdenken.
Der Weg, den beide aufzeigen, wird deutlich. Vertrauen zurückgewinnen, einen natürlicheren Umgang pflegen mit den Menschen, ohne kirchliche Zwänge. Und das führt zur Frage nach dem Zölibat. Das sei eben nicht von Gott gewollt, sondern ein menschengemachtes Gesetz und deshalb längst überarbeitenswert, so sagt es Pfarrer Sauer.
Ich denke, wir sollten da nun wirklich auch im Umgang mit Sexualität auch darunter endlich mal einen Schlussstrich ziehen, ohne dass tatsächlich irgendeine Gemeinde etwas vermissen würde.
Und Pfarrer Daniel formuliert es konkreter. Der Zölibat, die Enthaltsamkeit, das Alleineleben, dafür gäbe es in seiner Gemeinde kaum Verständnis mehr.
Ich stehe da an der Seite meiner Gemeinden.
Missbrauchsskandale und Zölibat, was zwei Pfarrer in Frankfurt dazu sagen, das haben wir gerade im Bericht unseres Reporters Riccardo Mastrocola erfahren. Diese beiden Pfarrer haben schon einige Jahre Erfahrung sammeln können im Priesterberuf, im Gemeindeleben und in dem großen, mächtigen Apparat der katholischen Kirche. Die Priester-Anwärter in der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt haben diese Erfahrungen noch vor sich. Aber auch sie sind konfrontiert mit Missbrauch und Machtstrukturen in der katholischen, in ihrer Kirche. Und deshalb hat mein Kollege Sebastian Kisters vom hr-Fernsehen die Gelegenheit gesucht und genutzt, mit Priesteranwärtern in St. Georgen zu sprechen. Und er hat daraus einen Film gemacht, der in dieser Woche in den ARD-Tagesthemen gelaufen ist. Guten Abend, Herr Kisters.
Guten Abend.
Da wir in dieser Sendung auch viel über Transparenz bzw. mangelnde Transparenz gehört haben, wie schwierig war es denn, reinzukommen nach St. Georgen und Seminaristen für ein Interview zu gewinnen?
Also die Idee ist entstanden, als der Missbrauchsbericht vorgestellt worden ist in Fulda auf der letzten großen Bischofskonferenz im September. Und dann waren wir Journalisten, die mehrere Tage da waren, doch verwundert, wie wenig in diesem Papier stand, was dabei rauskam. Und es hieß dann aber immer wieder, aber die Ausbildung, die ist heute ganz anders. Und dann haben wir gesagt, okay, dann würden wir da gern mal ein paar Tage rein. Wir hatten auch erst einige Zusagen aus Fulda zum Beispiel, die wurden dann aber doch zurückgezogen. Dann hieß es vielleicht Münster. Also es mäandrierte so ohne Ergebnis. Und dann bin ich einfach nach St. Georgen mal gegangen und habe mit dem Regens, also dem Leiter des Priesterseminars, gesprochen. Und da sind wir dann auf wirklich eine große Offenheit gestoßen.
Wie haben denn nun die Priesteranwärter in den Gesprächen reagiert auf die vielen Diskussionen über die Probleme der katholischen Kirche, namentlich der Missbrauchsskandale?
Also da sind natürlich vor allem junge Menschen, die eine sehr schöne Kindheit hatten und die auch mit Einrichtungen der katholischen Kirche verbinden. Also Pfadfinder zum Beispiel oder Messdiener. Und viele sagen, wir sind diejenigen, die jetzt zeigen wollen, dass katholische Kirche mehr ist als Missbrauch. Aber natürlich, diese ganze Missbrauchsdiskussion ist der rosa Elefant. Der ist immer im Raum und findet sich auch in Gesprächen, in Lehrplänen, in Wochenenden wieder. Also sie haben mir erzählt, sie haben ganze Wochenenden, wo sie über Missbrauch diskutieren. Alle von denen, die jetzt dort sind, brauchten, um überhaupt dorthin zu gelangen, Empfehlungsschreiben aus ihren Gemeinden oder von Sportvereinen. Also das Thema Missbrauch allgegenwärtig.
Das heißt, der Eindruck, den die Leute da in Fulda nach der Vorstellung der Missbrauchsstudie erweckt haben, dass sich die Ausbildung geändert hat im Lichte dieser Missbrauchsskandale, dieser Eindruck stimmt?
Ich würde sagen, ja. Das, was ich erlebt habe, ja. Einige Bistümer verlangen zum Beispiel auch, dass die Priesteranwärter Gespräche mit Psychologen führen, wo es darum geht, wo stehen sie, wie entwickelt sich ihre Sexualität, welche Vorlieben haben sie. Und es sind dann regelmäßig Wochenenden, wo Psychologen kommen, wo Menschen kommen, die sich mit diesen Themen auskennen, um zu sensibilisieren.
Sowas schafft sicher dann ein Problembewusstsein, vielleicht sogar in einem sehr, sehr starken, überstarken Maße. Sehen die Priesteranwärter große Probleme im Priesteramt auf sich zukommen, sodass sie ja möglicherweise Angst vor der eigenen Courage bekommen?
Sie sagen, es ist schon manchmal nervig, weil sie immer wieder gefragt werden, in harmlosen Varianten, was willst du eigentlich in diesem Verein noch? Einer hat mir auch gesagt, er fühlt sich manchmal wie ein Aussätziger, wenn er Leuten erzählt, er will Priester werden. Aber was sie antreibt, ist wirklich, dass sie sagen, wir wollen zeigen, was Kirche noch sein kann. Und viele berichten von Praktika, die sie machen im Gefängnis, in Kinderkliniken und sagen, das macht alles keine Schlagzeilen, aber da sind wir auch. Wir sind an den Schnittstellen des Lebens, bei größtem Glück und größter Trauer, wo man Menschen braucht und dafür wollen wir da sein.
Gibt's auch unter den Priesteranwärtern den Wunsch, etwas zu verändern in der Kirche, was ja nicht so einfach ist?
Ich glaube, was ich mitbekommen habe, die jungen Männer beschäftigen sich vor allen Dingen damit, was hier in der Sendung auch immer wieder anklang. Es geht vor allen Dingen um Macht. Die Leute, die ich dort kennengelernt habe, die wollen nicht mehr die Herren Pfarrer sein, ja, also die Stellvertreter Gottes im Dorf, sondern sie sagen, wir wollen unter diesen Menschen dort leben, wollen die ernst nehmen und wir müssen an diesem Machtgefälle arbeiten. Also ich erinnere mich, es steht ein großes Flipchart im Essenssaal von denen und da können die draufschreiben, was sie beschäftigt, worüber sie reden wollen. Immer wieder steht dort drauf ganz groß Gehorsam. Priester müssen ihren Bischöfen Gehorsam schwören. Und da haben die ein echtes Problem mit. Und diskutieren, was heißt das für sie, Gehorsam? Ja, da sind wir ja bei dem, was das vielleicht auch alles mit ermöglicht haben. Sie sagen Loyalität, aber Gehorsam im Sinne von Befehl und Gehorsam, das will da keiner mehr.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen jungen Priesteranwärtern auf der einen Seite und der Kirchenleitung, zum Beispiel in den Bistümern, die hier in Hessen sich befinden, andererseits? Was ist da der Eindruck, den man da in St. Georgen und auf der anderen Seite bei der Kirchenleitung sammeln kann?
Über diese Dinge haben wir eigentlich eher wenig gesprochen. Ich glaube, die Bischöfe kommen da immer mal wieder vorbei, aber das ist eine Gruppe, die gegenseitig sich hält, die viel diskutieren und die da auch ihre Ausbilder haben. Die Bischöfe spielen da, glaube ich, nicht die Riesenrolle.
Und die zuständigen Bischöfe selber, wie äußern die sich? Sie waren ja auch beim Limburger Bischof Georg Betzing.
Sie scheinen mir, also gerade der Bischof Betzing sagte das ja auch jetzt kürzlich erst wieder in einem Interview, Wenn er so seinen Zustand beschreiben müsste, dann sieht er vor allen Dingen Dilemma, weil natürlich hat auch er nicht gehorsam geschworen, aber hat gesagt, ich stehe zu den Regeln, die diese Kirche sich aufgestellt hat, die der Vatikan macht. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, Zölibat, finde ich schwierig, das geht nicht so einfach. Also ich glaube, im Moment versuchen relativ viele Dinge zu umschiffen und in diesem Prozess des Umschiffens so ein wenig klarzumachen, wo sie stehen. Sprich vor allen Dingen weg von diesen Machtstrukturen, Frauen mit mehreren Aufgaben betrauen, wenn nicht gleich mit dem Priesteramt so doch Dezernenten stellen, so wie es in Limburg passiert. Ja, und am Ende steht aber natürlich immer noch das Dilemma.
Sebastian Kisters, Kollege beim hr-Fernsehen und Autor eines Films über Priesteranwärter in der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Vielen Dank. Unter den Talaren, Missbrauchskonferenz im Vatikan. Das war am Abend des ersten Konferenztages der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glapp und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.